Haus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Der Podcast auf RTL Plus, immer eine Woche vorher zu hören und anschließend auf allen anderen Plattformen, aber immer mit Tanina und mit...
mit dem Peter. Und Tanina und Peter, die sind immer noch getrennt. Peter weilt immer noch in Österreich und ich in Gütersloh. Kommst du eigentlich noch mal irgendwann zu mir zurück? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie du aussiehst, weil wir machen das Video hier immer aus, damit wir uns auf unsere Stimmen konzentrieren können.
Ja, also... ich werde jetzt, glaube ich, noch 1-2 Monate in Österreich bleiben und dann bin ich wieder für sehr lange Zeit im schönen Ostwestfalen. Und dann wird vielleicht die Aufnahmequalität noch besser sein, obwohl sie wahrscheinlich schon ganz gut ist. Aber durch diese räumliche Trennung und wir mit unterschiedlichen Aufnahmesystemen arbeiten, kann es sein, dass sich unsere Stimmen ein Stück weit mal unterscheiden, was die technische Qualität anbelangt. Mhm. Aber das vielleicht nur so als kleiner Hinweis, falls dem einen oder anderen das mal aufgefallen ist. Aber wir versuchen es bestmöglich in den Griff zu bekommen. Aber das ist jetzt einfach der räumlichen Distanz mitunter geschuldet.
Ja, im Moment hast du einfach die schönere Stimme. Und wenn du wieder bei mir bist, habe ich die Chance, dass ich vielleicht auch ein bisschen, ich hätte beinahe gesagt, dass ich auch ein bisschen nachtigallenartiger klinge. Ich arbeite dran. Ich glaube, Nachtigall passt zu meiner Stimme so gar nicht, oder? Was rede ich?
Bis zur Nachtigall, so viel kannst du nicht dran arbeiten, dass das so klingt.
Nein, schaffe ich in diesem Leben nicht mehr. Heute muss ich allerdings sagen, ich bin gestern sehr, sehr lange auf einem Geburtstag gewesen. Da schiebe ich es jetzt mal ein bisschen drauf. Ich habe sehr viel gequatscht. So, bevor wir jetzt aber lange herumquatschen, schnappen wir uns eine neue Hörermail. Da freue ich mich immer am meisten drauf. Hallo Frau Rottmann und Herr Gellner. Auch ganz förmlich, ihr könnt uns gerne Tanina und Peter nennen. Da haben wir gar nichts dagegen. Von wem ist denn eigentlich diese Mail?
Die ist von der lieben Ingrid.
Was schreibt sie uns?
Ich höre jede Folge morgens beim Joggen. Vielen Dank für den interessanten Podcast. Ein Behandlungsfehler lag bei mir, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu, noch nicht vor. Bitte erklären Sie nochmals, warum ein Behandlungsfehler nicht zuerst bei der Krankenkasse gemeldet werden soll. Mhm. Und bei jedem Unfall bzw. Verdachtsfall wird bei automatisch zugesandten Unfallfragebogen auch nach eventuellem Behandlungsfehler gefragt. Meine Kasse informiert, dass geprüft wird, ob ein Behandlungsfehler überhaupt vorliegt, und es wird Unterstützung beim Durchsetzen des Ersatzanspruchs angeboten. Wann soll dann eine Meldung an die Krankenkasse erfolgen? Wie sind die Erfahrungen, ob die Kasse nur ihre eigenen Kosten verfolgt?
Ah, so ein bisschen in die Richtung war ja tatsächlich unser letzter Fall, wo nämlich die Krankenkasse geklagt hatte. Also, liebe Ingrid, das sind sehr viele Fragen, die ich natürlich direkt an dich weiterleite, Peter.
Ja, also die Krankenkasse macht natürlich nur ihre eigenen Ansprüche geltend, kann auch nur ihre eigenen Ansprüche geltend machen. Die können nicht stellvertretend für die Versicherungsnehmer deren Ansprüche geltend machen. Ja, vielleicht theoretisch sogar schon, wenn man mit Abtretungen arbeitet und so weiter, aber das ist nur Theorie. Aber es hilft natürlich, wenn die Krankenkasse mit ihrem Vorgehen Erfolg hat, kann der Patient daraus Nektar, Honig saugen und dann auch eigene Ansprüche geltend machen und meistens dann auch erfolgreich. Ja, warum soll man sich nicht immer sofort an die Krankenkasse wenden? Das ist eine gute Frage. Der erste Schritt sollte immer der zum Anwalt sein, zum Patientenanwalt, also zum Fachanwalt für Medizinrecht, weil es ist nicht immer der allerbeste Weg, die Krankenkasse direkt einzuschalten. Also das kann verschiedene Gründe haben, die jetzt auch sehr spezieller Natur sind, die ich gar nicht jetzt so im Einzelnen hier darlegen möchte. Man kann zum späteren Zeitpunkt natürlich immer wieder auf die Krankenkasse zugehen und die mit ins Boot holen und das auch koordinieren, auch im Rahmen einer Begutachtung. Aber es ist nicht immer sinnvoll, da den ersten Schritt dahin zu machen, sondern erstmal ausloten, was ist das Beste für mich? Und das kann der Patientenanwalt besser beurteilen.
Jetzt hat Ingrid ja auch ganz konkret gefragt, wenn man jetzt einen Unfall hat zum Beispiel, da sprach sie ja von dem Unfallfragebogen, den man dann zugesandt bekommt. Und David schreibt sie ja nach eventuellen Behandlungsfehlern gefragt. Soll man dieses Feld dann einfach unbeantwortet und leer lassen oder was rätst du da?
Ja, das würde ich schon tun. Also wir setzen uns dann immer mit der Krankenkasse in Verbindung, wenn wir die Informationen von dem Mandanten haben, und geben dann unsererseits die Auskünfte, sofern wir das für zielführend erachten. Ich würde das erstmal nicht angeben, sondern mit dem Anwalt besprechen und dann kann man später noch entsprechend alles in die Wege leiten, dass die Krankenkasse auch informiert ist. Das würde ich immer so angehen. Okay.
Also ist dann auch nicht das Problem, dass die Krankenkasse sagt, ja, was kommen Sie uns denn jetzt? Sie hätten das ja auch da schon mal erwähnen können. Das ist dann wirklich
egal. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt ja auch keine dahingehende Verpflichtung, das zu machen. Und deswegen ist das kein Problem, auch wenn man das zum späteren Zeitpunkt macht. Mhm. Ingrid, ich hoffe, diese Auskunft an dieser Stelle ist vielleicht erstmal ausreichend und ich nehme den letzten Satz, den du geschrieben hast, auf und da steht, ich wünsche Ihnen weiterhin eine immer größer werdende Hörerschaft. Oh. Wem der Podcast gefällt, und das ist an dieser Stelle einfach mal ein ausgesprochener Appell, erzählt es gerne weiter im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis, dass wir wirklich eine weiter wachsende Hörerschaft haben. Das motiviert uns auch. Und umso länger werden wir auch diesen Podcast am Leben halten.
Und ihr seid jetzt wahrscheinlich heiß wie Frittenfett auf unseren aktuellen und neuen Fall für euch. Und deswegen soll es jetzt auch losgehen. Unser heutiger Fall beginnt in der Nacht zum 1. Mai 2021. In der Zeit herrscht Corona-Hochzeit. Renato ist zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Er arbeitet als Metallbauer, ist 1,90 Meter groß, sportlich, hat starke Hände, die zupacken können. Und seine Freunde haben ihm den Spitznamen Kante verpasst. Die Stadt, in der er lebt, liegt wie der Rest des Landes auch im Lockdown. Restaurants sind geschlossen, Clubs schon lange. Normalerweise würde an diesem Abend überall auf Partys in den Mai getanzt. Und einige tun das auch wenn es verboten ist. Renato ist zu einer privaten Party eines Freundes eingeladen. Die Stimmung ist ausgelassen, der Alkohol fließt. Spät in der Nacht gerät Renato in eine Auseinandersetzung. Über die Details erfahren wir wenig, aber Renato muss zugeschlagen haben. Was genau in dieser Nacht passiert ist, erzählt er später nur in Bruchstücken. Fest steht, Renato schlägt mit der linken Faust gegen etwas Hartes. Danach tut die Hand weh, nicht ein bisschen, sondern richtig. Und der Schmerz zieht sich über seine ganze Hand bis ins Handgelenk. Noch in derselben Nacht fährt er mit einem Taxi in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. Dort schildert er, dass er die Hand angeschlagen habe. Angeprallt, steht wörtlich im Bericht. Die Ärzte schauen sich Renatos linke Hand an und ja, sie ist geschwollen. Aber äußerlich sieht man keine Fehlstellung, keine offene Wunde, keine Blutung. Er kann die Finger bewegen und die Durchblutung scheint auch in Ordnung zu sein. Das beruhigt erstmal. Er wird trotz allem geröntgt. Zwei Ebenen, Handgelenk und Handwurzel. Die Bilder sehen ordentlich aus. Kein Bruch, kein Knochen verschoben, kein Bandausriss. Und die Diagnose lautet, eine schwere Handprellung links. Man legt ihm einen elastischen Verband an, streicht Diclofenac-Salbe auf die Haut, verschreibt Ibuprofen gegen die Schmerzen und Pantozol für den Magen. Renato bekommt als Anweisung mit auf den Weg, den Verband bitte eine Woche lang tragen, Schmerzmittel weiternehmen und die Verletzung beim Hausarzt nachkontrollieren lassen.
An dieser Stelle einmal kurz, Handprellungen sind in der Unfallchirurgie nichts Ungewöhnliches. Das Problem ist, die Hand besteht aus 27 Knochen. Viele davon sind winzig klein und schwer zu beurteilen. Besonders in der sogenannten Handwurzel, dort, wo sich 8 kleine Knochen zu einem sehr komplexen, filigranen Gebilde zusammenfügen, dort kann sich eine Fraktur sehr leicht, ja quasi verstecken, kann leicht auch übersehen werden. Ja, und jetzt mache ich vielleicht einen Exkurs im Exkurs.
Das hatten wir auch noch nicht.
Hatten wir noch nicht, aber ist vielleicht an dieser Stelle auch notwendig, weil das Problem, ich nenne es mal Problem, vielleicht ist es gar keins, aber ich nenne es trotzdem mal so, das Problem Chirurg-Handchirurg, das ist ein Unterschied. Also Handchirurgen, das ist keine Facharztbezeichnung, keine eigene, aber das sind spezialisierte Chirurgen, die sich mit Verletzungen, Erkrankungen und Funktionsstörungen im Bereich der Hand befassen, um letztendlich die beste Funktion und Ästhetik der Hand wiederherstellen zu können. Und zur Erlangung der Zusatzbezeichnung Handchirurgie hat jeder ärztliche Mitarbeiter bereits eine Facharztausbildung. Und den Fall haben wir gar nicht so selten, dass in Anführungszeichen bloße Chirurgen sich auch an die Handchirurgie trauen ohne da wirklich die notwendigen Erfahrungen zu haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die das nicht können, nicht ausreichen können, aber es gibt in diesem Bereich doch wirklich sehr, sehr viele diffizile Probleme. Und da ist man beim Handchirurgen, also der speziell ausgebildet ist, an sich doch besser aufgehoben. So zumindest mein Erfahrungsschatz und wiedergegeben von vielen Gutachtern, die sagen, Mensch, da hat der Chirurg doch was falsch gemacht, da hat er sich übernommen. Also da müssen die Chirurgen immer wirklich ganz ehrlich mit sich selber sein und sagen und prüfen, ist das jetzt noch mein Bereich, kann ich das noch oder ist es vielleicht doch besser, dass da ein erfahrener Handchirurg sich dran begibt. Und das ist wirklich ein Erfahrungswert aus jetzt 3 Jahrzehnten, dass wir diese Problematik immer wieder haben.
Wir sprechen in unserem Podcast ja auch ganz oft über mündiges Verhalten auf Patientenseite. Und an der Stelle, ich frage mich gerade, also wir kommen jetzt mal so richtig in die Praxis. Da habe ich jemanden, der, ich werde jetzt nicht sagen, gibt sich als Handchirurg aus, aber ne, man sucht ihn auf in dem Fall und der wird einem jetzt als der zuständige Arzt vorgestellt. Man muss sich dann ja auch überhaupt mal trauen zu fragen, können Sie das eigentlich? Also jetzt mal ganz platt. Ich habe ein Beispiel von mir selber, da hatte ich auch so eine kleine Geschichte an der Hand. Ich bin da nicht fies vor. Ich habe den Arzt gefragt, wie oft haben Sie diese Operation oder diese Behandlung denn schon gemacht? Und er sagte wirklich, also hunderte Male. Und ich so, wie oft ist da was schiefgegangen? Also ich habe den wirklich gelöchert. Ich wollte wissen, wie gut kann der das? Und der war auch nicht beleidigt. Wir hatten ein ganz lockeres Gespräch.
Ja, ich würde sagen, immer ansprechen. Und in welcher Form? Immer freundlich und sachlich. Das ist keine Frage. Und der wirklich souveräne Arzt, und das sind ja die allermeisten, fühlt sich dann auch nicht angegriffen. Der geht da ganz souverän mit um und sagt, ja, das ist eine ganz berechtigte Frage. Die würde ich auch selber stellen, wenn ich in der Situation wäre. Und, ne, und dann lässt man sich erläutern, die Operation, ne, die habe ich jetzt schon tausende Male gemacht und so weiter und so fort. Oder sagt, ja, da habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Vielleicht, wo Sie es ansprechen, ist besser. Sie gehen zum Kollegen XY. Der macht das routinemäßig jeden Tag und so muss einfach sich so ein Gespräch aufbauen. Das ist so der Idealfall.
Ja.
Man weiß natürlich, dass es nicht immer der Fall ist. So der ein oder andere Arzt, die ein oder andere Ärztin fühlt sich dann schon auf den Schlips getreten. Das halte ich aber für falsch. Alle guten und souveränen Ärzte gehen da entsprechend mit um und fühlen sich da in keiner Weise, in welcher Form auch, angegriffen.
Wenn da jemand vielleicht nicht so ganz souverän mit umgeht und vielleicht ja so ein bisschen patzig wird oder ein bisschen hochnäsig und sagt, ja, vertrauen Sie mir schon. Ich finde, auch da sollte man den Mund aufmachen und sagen, wissen Sie was, so wie Sie jetzt gerade reagieren, das schürt bei mir jetzt nicht unbedingt Vertrauen. Sollen wir nochmal von vorne anfangen? Weil das sind einfach Fragen, die ich als Patient habe. Also ich würde da auch nicht locker lassen. Und wenn ich dann ein schlechtes Gefühl habe, dann kann ich als Patient auch sagen, wissen Sie was, ich fühle mich hier nicht wohl und auch nicht gut aufgehoben. Ich gehe vielleicht tatsächlich nochmal woanders hin, weil die Freiheit habe ich.
Ja, dem kann ich an sich nichts hinzufügen.
Dann stimme doch einfach zu.
Dann würde ich dir zustimmen.
Reden hilft einfach in diesen Fällen. Kommen wir zu unserem Fall zurück. Renato hat halt, wir wissen noch, auf irgendwas Hartes geschlagen in dieser Auseinandersetzung, die noch nicht näher erklärt ist. Und ist in der Notaufnahme gewesen und hat eine Prellung festgestellt, eine starke Prellung. Er wird nach Hause geschickt mit Medikamenten und soll seinen Hausarzt aufsuchen. Aber er geht nicht. Er wartet ab. Er will nämlich einfach, dass es von alleine besser wird. Aber es heilt halt eben nicht. Wir reden hier von einem Mann, Renato, genannt die Kante. Also das ist auch nicht so ein regelmäßiger Arztgänger. Man kann es auch in gewisser Weise etwas nachvollziehen. 2 Wochen vergehen. Am 18. Mai erscheint Renato dann aber doch endlich mal bei seinem Hausarzt und weil er hat nämlich nach wie vor Schmerzen in seiner linken Hand. Der Hausarzt stellt direkt eine Überweisung aus zur Radiologie. Die linke Hand soll erneut geröntgt werden. Und wieder heißt es im Befund, kein Hinweis auf eine Fraktur, kein verschobener Knochen, keine Verkalkung, keine Veränderung. Alles sieht zumindest auf dem Papier ganz normal aus. Renato hat zu diesem Zeitpunkt schon fast 3 Wochen Schmerzen in der linken Hand und trotzdem bleibt die Diagnose, es ist eine Prellung. Was Renato nicht weiß, der Befund klingt nicht nur so ähnlich wie der erste, er stammt offenbar sogar vom selben Radiologen. Der Wortlaut ist fast identisch und erneut wird seine Hand nicht chirurgisch untersucht. Kein Spezialist sieht sich die Symptome genauer an. Renato geht also wieder nach Hause, wieder nimmt er Schmerzmittel ein, er schont sich, er soll abwarten. auch wenn es Momente gibt, in denen die Schmerzen erträglicher sind, sie verschwinden nie ganz. Er kann nicht mehr kräftig zupacken, wie er es sonst konnte und wie er es als Metallbauer auch eigentlich müsste. Wenn er etwas trägt, dann meldet sich die linke Hand und immer wieder schwillt sie leicht an. Was er nicht hat, ist eine Erklärung dafür. Ein paar Wochen später, Anfang Juni, bekommt Renato eine Überweisung zur Orthopädie. Er landet am 23. Juni, also fast 2 Monate nach dem Unfall, in einer chirurgisch-orthopädischen Praxis. Die Spezialistin dort ist die erste, die wirklich genau hinsieht. Sie hört sich an, was Renato schildert. Ständige Schmerzen, besonders außen, also an der ulnaren Seite, über dem 4. und 5. Mittelhandknochen. Die Ärztin entdeckt eine kleine Verdickung auf dem Handrücken. Die Gelenke sind beweglich, aber irgendetwas fühlt sich nicht richtig an. Sie schaut sich auch die alten Röntgenbilder an, die von Anfang Mai und vom 18. Mai und notiert Os hamatum am CMCV-Gelenk unregelmäßig eingesunken. Das bedeutet, auch das Köpfchen des 4. Mittelhandknochens scheint etwas nach innen gedrückt. Genauer kann sie das so nicht beurteilen, aber ihr Eindruck ist klar, da stimmt etwas nicht. Sie stellt eine Überweisung aus, CT der linken Hand und sagt, Renato solle bitte sofort wiederkommen, wenn er die Aufnahmen hat. Bis dahin kühlen, schonen, ja, und er soll nach wie vor Geduld haben.
Ja, die Computertomographie ist dann quasi schon die nächste Stufe der Diagnostik. Ein Computertomogramm zeigt die Knochen in verschiedenen Schichten millimeterfein. Wenn 2 unauffällige Röntgenbilder vorliegen, sollte man bei diesen Symptomen spätestens eine CT-Untersuchung veranlassen und durchführen lassen. Und die ist dann Ende Juni gemacht worden, also mehr als 2 Monate nach dem Unfall. Und da liegt doch schon eine deutliche Verzögerung vor.
Am 30. Juni, also genau 2 Monate nach dem ursprünglichen Unfall, wird das CT gemacht. Hochauflösend, Schicht für Schicht, und diesmal sieht man mehr. Am 15. Juli sitzt Renato wieder bei der Orthopädin und jetzt endlich wird klar, seine Verletzung ist mehr als nur eine Prellung, mehr als eine Zerrung und mehr als ein Hämatom. 2 kleine Brüche werden festgestellt, beide im Bereich der Handwurzel. Die Frakturen sind mittlerweile verheilt, allerdings in Fehlstellung. Was auch bedeutet, der Eingriff, der jetzt folgt, ist deutlich komplexer, als wenn diese Verletzung frisch und sofort versorgt worden wäre.
Also bei Brüchen an der Handwurzel ist die Zeit ein kritischer und limitierender Faktor. Also das habe ich in all den Jahren sehr häufig von Fachärzten aus diesem Bereich gehört. Wenn ein Bruch in Fehlstellung ausheilt, kann das Gelenk nämlich nicht mehr richtig funktionieren. Dann drohen chronische Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, ja, und im schlimmsten Fall eine dauerhafte Einschränkung der Gebrauchsfähigkeit der Hand.
Und die Orthopädin, die das CT in Auftrag gegeben hat, erklärt Renato, was jetzt möglich ist. Eine offene Gelenkflächenrekonstruktion, vielleicht mit Knochenersatz aus dem Unterarm, vielleicht sogar mit Sehnentransplantat. Es gibt keine Garantie auf Schmerzfreiheit, sagt sie ihm, keine Garantie auf volle Kraft wieder in der linken Hand, aber es ist eine Chance. Und Renato entscheidet sich auch für diesen Eingriff. Am 27. Juli wird stationär operiert. Die Ärzte rekonstruieren das Gelenk, stabilisieren die Knochen mit einem Draht und legen anschließend eine Schiene an. Nach 3 Tagen kann Renato nach Hause. Der Verband ist sauber, die Wunde reizlos. 6 Wochen soll er die Hand jetzt ruhig stellen. Am 1. Oktober gibt es neue Röntgenbilder. Alles sieht soweit stabil aus. Dann am 20. Oktober folgt der nächste Eingriff, die Metallentfernung. Danach ist die Hand frei, keine Schiene, kein Draht, kein Verband mehr. Nur noch die Hoffnung, dass es wirklich jetzt besser wird. Aber auch 3 Monate später merkt Renato, die Hand ist einfach nicht wie früher. Wenn er lange arbeitet, dann schwillt sie an. Klein- und Ringfinger fühlen sich ganz oft taub an, als würden sie nicht mehr ganz dazugehören. Und immer wieder ist da dieser Druck, ein Ziehen tief im Handgelenk. Im Januar 2024, fast 3 Jahre nach dem Unfall, wird ein Gutachten erstellt. Und in dem steht jetzt schwarz auf weiß, wie schwer die Verletzung war.
Ja, zunächst wurde der Versuch unternommen, ein Gutachten über die Ärztekammer, in dem Fall des Landes Niedersachsen, zu erhalten. Wir wissen ja, die verschiedenen Bundesländer haben Gutachterstellen oder Schlichtungsstellen oder Gutachterkommissionen genannt. Und hier war es die Ärztekammer Niedersachsen. Und die haben auf die Anfrage ob denn ein Gutachten erstellt werden können, geschrieben: Sehr geehrte Damen und Herren, in der vorbezeichneten Angelegenheit hat die Gegenseite auf meine Anfrage hinsichtlich der Durchführung eines Schlichtungsverfahrens nicht reagiert. Nach unserer Satzung kann ein Schlichtungsverfahren nur dann durchgeführt werden, wenn alle Beteiligten diesem zustimmen. Da sieht man mal ein Problem dieses Verfahrens. Wenn die Gegenseite nicht zustimmt, dann ist da nichts zu machen. Man kann das nicht erzwingen. Früher war es so, dass wirklich in 98% aller Fälle die Krankenhausseite, die Arztseite zugestimmt hat. Und das Verfahren konnte durchgeführt werden. War ganz, ganz selten, dass das abgelehnt wurde. Das hat sich doch deutlich geändert. Das wird immer häufiger abgelehnt. Und früher war es auch so, dass der Versicherer des Krankenhausträgers nicht zustimmen musste. Und mittlerweile ist es so, dass fast bei allen Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen auch die Versicherung zustimmen muss. Und die hat oftmals gar kein Interesse daran.
Ja.
Und darum werden deutlich weniger Verfahren durchgeführt, weil es an einer Zustimmung aller Beteiligter mangelt. Also leider auch in dieser Hinsicht eine negative Entwicklung.
Ja, die wollen natürlich auch ihre Kröten sichern. Aber welches Risiko fahren die denn, wenn die das ablehnen? Also kann es dann schlimmer für sie ausgehen?
Nee, im Regelfall stimmen die eigentlich ganz gerne zu, weil die Erfolgsquote jetzt aus Patientensicht ist ja relativ gering. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. So im Norden ist die Erfolgsquote etwa 30%, im Süden geht's runter bis 17-18%. Also wir haben so Nord-Süd-Gefälle. Und also dann haben sich schon sehr, sehr viele Verfahren eigentlich erledigt. Da sollte ja im Interesse des Versicherers, des Arztes, des Krankenhausträgers sein. Und wenn man nichts zu verbergen hat, kann man sich ja auf so ein Verfahren auch ohne weiteres einlassen. Aber das wird oftmals nicht mehr gemacht. Und das an sich dafür vorgesehene Verfahren ist ja von der Ärztekammer, ne? Also quasi von einer im weitesten Sinne eigenen Institution, das wird dann abgelehnt. Also ist bedenklich, diese Entwicklung, aber leider ist sie so festzustellen.
Aber das bedeutet, diese Ablehnung bedeutet ja jetzt noch nicht das Ende und auch nicht in unserem Fall.
Genau. Dann ist über den medizinischen Dienst ein Gutachten eingeholt worden und das besagt so im Ergebnis zusammengefasst, dass im Rahmen dieser Notfallbehandlung am 1. Mai, du hast es beschrieben, ist ein radiologischer Diagnosefehler festzustellen. Die Behandlung in der Notaufnahme basierte auf dieser radiologischen Befundung. Insofern war diese nicht fehlerhaft. Der weitere Behandlungsverlauf erfolgte basierend auf dem genannten Fehler zeit- und fachgerecht.
Also der Radiologe war es.
Ja, also wir haben hier die Problematik der sogenannten horizontalen Arbeitsteilung.
Mhm.
Also bei der horizontalen Arbeitsteilung ist es so, wir nehmen mal das Beispiel Chirurg, Anästhesist oder Hausarzt, Radiologe oder Hausarzt, Laborarzt. Da darf sich der weiter behandelnde Arzt auf die Feststellungen des Vormaligen verlassen. Also es gilt der sogenannte Vertrauensgrundsatz. Der Arzt hat nur denjenigen Gefahren zu begegnen, die in seinem Aufgabenbereich entstehen. Und solange keine offensichtlichen Qualifikationsmängel oder offenkundige Fehler, die wirklich auf der Hand liegen, vorliegen, kann er davon ausgehen, dass der Kollege des anderen Fachbereichs seine Aufgaben ja mit der gebotenen Sorgfalt erfüllt hat. Also es besteht keine gegenseitige Überwachungspflicht. Mhm. Es sei denn, es drängt sich wirklich auf, da ist was schiefgelaufen, dann muss auch im Bereich der horizontalen Arbeitsteilung der weiterbehandelnde Arzt sagen, da prüfe ich aber nochmal nach, ob das so richtig ist. Also wenn sie ihm das aber nicht aufdrängt, und das ist in den seltensten Fällen der Fall, dann darf er darauf vertrauen, dass der zuweisende Arzt quasi alles richtig gemacht hat. Und so war es hier in dem Fall auch. Er konnte davon ausgehen, dass der Radiologe das richtig befundet hat und dann war auf Grundlage dieser Befundung die weitergehende Behandlung die richtige.
Das ist die horizontale Arbeitsteilung, jetzt mal ganz blöd gefragt. Gibt es auch eine vertikale Arbeitsteilung?
Das ist gar keine blöde Frage, das ist genau die richtige Frage. Nämlich, die gibt es, die vertikale Arbeitsteilung. Da geht es jetzt um die haftungsrechtliche Problematik, welche Aufgaben auf nachgeordnete Mitarbeiter, sei es Ärzte, sei es Pflegepersonal, übertragen werden dürfen.
Ah.
Also es geht zum Beispiel um die Frage, in welchem Umfang Kontrollen erforderlich sind oder inwieweit sich nachgeordnetes ärztliches, aber auch nichtärztliches Personal auf die Organisation und die Anordnung der vorgesetzten Ärzte verlassen kann. Und das ist dann die vertikale Arbeitsteilung im Gegensatz zur horizontalen. Um an dieser Stelle den Rahmen nicht zu sprengen, nochmal zurück zum Gutachten. Da heißt es dann in dem MD-Gutachten, durch die fehlerhaft verspätete Diagnosestellung kam es zu einer zeitlichen Verzögerung der Frakturversorgung um fast 10 Wochen, also ein relativ langer Zeitraum. Aber, jetzt kommt das große Aber, das wäre bei zeitgerechter Versorgung weniger aufwendig gewesen. Es wäre, und das ist das große Problem, kein besseres funktionelles Ergebnis zu erwarten gewesen, sagt der Gutachter.
Das ist immer, also dann ist die Krux, ne?
Genau, das ist das Problem. Zwar ein Fehler, der hat sich aber nicht wirklich ausgewirkt. Auch wenn man sofort sach- und fachgerecht gehandelt hätte, wäre das Ergebnis kein anderes gewesen. Wir haben also nur einen sogenannten Verzögerungsschaden. Ein bisschen mehr Aufwand, aber keine größeren Einschränkungen zusätzlicher Natur.
Das ist natürlich die Nachricht, die man als Patient und als Mandant nicht hören möchte.
Ja, zumindest was das Rechtliche anbelangt, möchte man das nicht hören, weil dadurch reduzieren sich die Schadensersatzansprüche, die man so im Kopf hat, auf ein Minimum, weil für Verzögerungen, wenn die jetzt nicht einhergehen mit ganz gravierenden, großen Schmerzen, dann sind die Verzögerungen, was das Haftungsrechtliche anbelangt, von der Größenordnung her eher ja, im untersten Bereich anzusiedeln.
Wie hat sich der Versicherer dazu jetzt gestellt?
Ja, der hat auch gesagt, der Patient wurde sorgfältig untersucht, die gebotenen diagnostischen Maßnahmen wurden veranlasst, ergebniszeitnah ausgewertet und so weiter und so fort. Und darum scheidet eine Haftung wegen eines Diagnoseirrtums aus. Und dann sagt der Versicherer, und das auch zu Recht, aber selbst dann, wenn man einen vorwerfbaren Diagnosefehler unterstellen würde, würde es sich nicht um einen fundamentalen Diagnosefehler handeln. Da wissen wir ja, dass da die Beweissituation eine andere ist. Und darum muss der Patient beweisen, dass der weitere Kausalverlauf bei richtiger Diagnose und Behandlung für ihn günstiger gewesen wäre. Und wir haben ja gehört, da hat der Gutachter festgestellt, dem ist nicht so. Darum kann der Patient den Beweis nicht führen. Und darum haben wir nur diesen Verzögerungsschaden. Da hat die Gegenseite dann 1.000 Euro angeboten. Naja, ist eher so ein Lästigkeitsbetrag, wie man so gerne sagt in Juristenkreisen. Wir haben dann einen Gegenvorschlag unterbreitet von 3.000 Euro für die Verzögerung. Und der wurde letztendlich dann auch angenommen. Und dann wurde außergerichtlich ein Vergleich über diesen Betrag geschlossen. Sicherlich nicht der Betrag, den sich Kante vorgestellt hat. Aber es war nun mal kein Fehler, der wirklich zu gravierenden Problemen geführt hat, sondern nur ein reiner Verzögerungsschaden.
Eine Kleinigkeit, die noch offen ist, wir wissen ja immer noch nicht, was genau in dieser Nacht passiert ist zum 1. Mai. Das ist aber zwischendurch dann oder zum Schluss dann doch rausgekommen. Renato hat das dann zähneknirschend geäußert. Also er war im Lockdown unterwegs auf dieser unerlaubten Party und mit ein wenig Alkohol im Blut ist da wohl tatsächlich hat es sich zu einer Schlägerei entwickelt, wie wir es wahrscheinlich alle schon geahnt haben. Und er hat da mit der Faust zugeschlagen und sich dabei die Verletzung geholt. Das hat er im Krankenhaus natürlich alles nicht erwähnen wollen. Erstens, weil ihm das peinlich war. Zweitens, weil jetzt nun auch noch das Ganze im Lockdown passiert ist. Er hatte dann Angst, was das vielleicht für Konsequenzen bedeuten könnte. Das nur noch mal als Bogen, um ihn rund zu spannen. Also das ist wirklich in dieser Nacht passiert.
Ja, er hätte es eigentlich an sich schildern können, was das Haftungsrechtliche anbelangt. Nämlich dadurch hätte er keine Nachteile erlangt. Also dass er da entsprechend in eine Schlägerei verwickelt war und dann mit dazu beigetragen hat, dass er verletzt worden ist. Das schmälert jetzt nicht seinen Anspruch auf eine fach- und sachgerechte Behandlung. Also insoweit hätte er das ohne weiteres darlegen können. Aber dass ihm das peinlich war, kann ich verstehen. Und dass es auch in der Corona-Zeit war und dann vielleicht sogar Bußgeld bewährt war, das ist was anderes. Aber rein jetzt erst haftungsrechtlich hätte es jetzt keinen Unterschied gemacht. Aber am besten gar nicht in Schlägereien verwickeln lassen und dann hat man auch diese ganzen Probleme nicht. Und dann hätten wir den Fall auch nicht gehabt und die Ärzte hätten sich um andere Dinge kümmern können, wo jemand unverschuldet in eine missliche Situation medizinischer Natur gekommen ist.
Aber dann hätten wir heute auch nicht über den Fall von Renato sprechen können. Und ich finde es gut, dass wir es getan haben. Ich hoffe, ihr habt so viel Geduld, auf uns jetzt wieder eine Woche zu warten. Dann gibt's wieder eine neue Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Zuerst auf RTL Plus oder ihr lest gerne unser Buch oder ihr gönnt euch unser Hörbuch. All das gibt es auch mit dem Titel, wenn Ärzte Fehler machen. Es hat mir Spaß gemacht heute mit dir, Peter, und ich freue mich auf nächste Woche.
Das tue ich auch. Und ihr seid auch aufgerufen, dass vielleicht als letztes noch uns bei Instagram ein Follow dazulassen, da sind wir auch zu finden und freuen uns auch da über eine wachsende Anhängerschaft. Und das soll es auch für heute gewesen sein und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen bis dahin
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.